Es gibt Tage, an denen Menschen fühlen, dass sie ihre Stimme erheben müssen.
Das ist Hamburg am 1. Februarwochenende und wenigstens ist es harmonisch.
Mehrere 10.000 Menschen demonstrieren.
Und dieser Mann hier, der hat dafür gesorgt, dass die Menschen auf die Straße gehen.
Eine richtige Entscheidung wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Sie bleibt richtig.
Das ist Machtspiel, der neue Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung.
Kurz vor der Wahl hat Friedrich Merz Deutschland aufgewühlt. Wo will er eigentlich genau hin?
Er verspricht einen Politikwechsel. Doch gelingt Friedrich Merz eine konservative Wende?
Ich bin Mona Funk und glaube, Merz kann diese Wende schaffen, aber nur unter einer Bedingung.
Ich bin Benedikt Neff und glaube, Merz schafft das nicht. Er hat sich in eine Sackgasse manövriert. Hi Mirna und herzlich willkommen.
Hallo Benedikt. Ab jetzt streiten wir ja jede Woche über das, was Deutschland bewegt, immer donnerstags.
Genau.
Dann legen wir mal los.
Friedrich Merz hat Deutschland Ende Januar wirklich in Aufregung versetzt. Es gab einen großen Showdown im Deutschen Bundestag am Mittwoch und am Freitag. Es ging eigentlich die ganze Woche um Asylpolitik, aber natürlich auch um eine Frage, nämlich um die Brandmauer. Weil am Mittwoch hat Merz tatsächlich zum ersten Mal im Bundestag eine Abstimmung gewonnen mit Hilfe der Stimmen der AfD. Ein Antrag kam also tatsächlich so durch.
Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Ja, wir hören hier sehr viele negative Reaktionen aus dem Parlament. Die gab es aber nicht nur im Parlament, sondern natürlich auch auf der Straße. Menschen haben demonstriert, sie haben aber auch mit Merz gesprochen. Und da hat er nochmal ganz klar versichert, dass er es alles genau so wieder machen würde.
Ja, da zeigt sich für mich einfach wieder das ganze Naturell von Friedrich Merz, oder? Er geht zuerst ins Parlament, macht sozusagen eiskalt diese Abstimmung, nimmt die Stimmen der AfD in Kauf, macht diesen Tabubruch, geht dann aber ans Mikrofon und sagt, das tue ihm jetzt schrecklich leid, was da passiert sei, großes Bedauern. Und dann, wenig später, führt er ein Bürgergespräch auf der Straße und sagt, das machen wir jetzt
ganz
übrigens
hart, genau.
Immer wieder. Und da kann man sich schon fragen, also was ist das Wort von Friedrich Merz morgen eigentlich noch wert? Und natürlich können wir uns auch fragen, kann dieser Mann überhaupt einen Politikwechsel herbeiführen?
Absolut. Die Frage ist ja auch, wer ist das? Ja, wer ist dieser Friedrich Merz?
Gute Frage.
Was sind das für Strategien, mit denen er da vorwärts geht oder vielleicht auch zurück? Ich möchte das nicht beurteilen.
Müssen wir vielleicht noch.
Er kommt aus dem Sauerland, ist verheiratet, hat 3 Kinder, 2 Töchter, 1 Sohn. Er ist seit 72 in der CDU mit 17 Jahren eingetreten, also wirklich schon ganz lange, ein alter CDU-Mann.
Sind mir eigentlich immer Leute, die so früh in eine Partei eintreten, ein bisschen suspekt,
mir
muss
auch,
ich sagen.
Mir auch.
Vor allem, wenn es dann noch eine Konservative
17
ist.
17 Jahre, da hat man eigentlich noch andere Ideen. Hobbypilot, das hat man alles schon mal gehört, aber jetzt Next Level. Benedikt, ich möchte gerne mal wissen, wie viel du noch so über Merz weißt und
Merz
habe deswegen ein kleines Spiel dabei. Entweder oder, ich nenne dir 2 Fakten und du musst entscheiden, welche zu Merz gehört.
Okay.
Spaghetti oder Spinatlasagne?
Spinatlasagne.
Nicht richtig. Spaghetti Frutti di Mare, das ist angeblich seine Spezialität, denn Merz ist Hobbykoch. Kannst du
das
den in der Küche
noch
sehen?
Ja, ich weiß nicht, doch. Also eigentlich, wenn ich mir so mit so einer Schürze, würde vielleicht schon noch, schon noch passen. Ja.
Das nächste. Konzentration. Großzügig oder großkotzig?
Großzügig.
Ja, Merz hat, daran können wir uns vielleicht alle noch erinnern, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber er hat ja mal seinen Laptop irgendwo liegen lassen und dann hat ein obdachloser Zeitungsverkäufer diesen Laptop gefunden und ihn zurückgegeben an Merz. Kannst du dich daran noch erinnern?
Das kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Nee, und dann hat er das mit einem Geldsack vergütet.
Nee, viel genialer. Er hat ihm sein Buch geschenkt, also ein Buch, was Merz geschrieben hat. Und der Titel lautet: Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion, Kursbestimmung für unsere Zukunft.
Sehr schön. Und das ist jetzt eine Dokumentation für seine Großzügigkeit oder für seine Großkotzigkeit?
Das weiß ich auch nicht. Gut. Das nächste, Klavier oder Klarinette?
Ist natürlich die Klarinette, ja. Oder? Also man hat ja diese Bilder von ihm mit der Klarinette, mit diesem Instrument auch schon gesehen. Und eben, ich muss sagen, für mich hat Merz selber eine Art klarinettenartige Figur auch. Also da ist perfekter Match.
Das ist ein bisschen wie bei Hundebesitzern und ihren Hunden.
Die gleichen sich an, ja.
Genau.
Er ist zur Klarinette geworden.
So, und jetzt die letzte Frage. Was glaubst du, Benedikt, ist er ein Mama- oder ein Papakind?
Mutterkind, klarer Fall.
Ja, auch interessant. Die Mutter Paula ist Jahrgang 1928 und der Vater Joachim Jahrgang 1924. Beide leben noch.
Okay, also 97 und 101 Jahre alt. Wahnsinn.
Genau, und der Vater, auch vielleicht interessant, ist 2007 aus der CDU ausgetreten.
Als Angela Merkel noch Parteivorsitzende war.
Genau, werden wir mal sehen, ob er jetzt wieder eintritt, wenn sein Sohn Kanzler wird.
Ja, und da hat sich ein wichtiger Charakterzug von Merz, den wir schon kennen, wieder einmal gezeigt. Mm. Und das ist seine Impulsivität.
Ja,
er kann manchmal sehr schnell einen Bruch machen oder auch auf einen Umbruch reagieren. In diesem Fall war es Aschaffenburg. Das war eine Ermordung oder eine Gewalttat an einem zweijährigen Kind vor einer Kita. Eine zweite Person ist dabei ums Leben gekommen. Ja. Der Täter war ein Asylsuchender, der eigentlich schon hätte abgewiesen oder ausgeschafft werden sollen.
Ausgewiesen, genau.
Ja, der Tat ist natürlich auch der Terror in Solingen und Magdeburg vorausgegangen. Also das hat dann sozusagen diese ganze Diskussion um das dysfunktionale Asylsystem nochmal vertieft. Und da hat Merz eine ganz klare Ansage gemacht.
Erstens, ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren.
Also das geht jetzt noch weiter, ne? Diese Auflistung, die hat man jetzt auch schon oft genug gehört. Und das entspricht wirklich einer radikalen Wende in der Migrationspolitik. Ja. Dabei hat Merz noch im September 24 gesagt, nein, Migration will er eben nicht zum zentralen Wahlkampfthema machen. Jetzt tut das doch.
Jetzt tut das doch. Und er ist eben nicht nur in diesem Fall sozusagen wortbrüchig, sondern auch noch in einem weiteren. Er hat nämlich den Grünen und den Sozialdemokraten zugesagt, er werde keine Abstimmungen in den Bundestag tragen, bei denen er nicht weiß, dass er eine sichere Mehrheit aus der sogenannten Mitte hat. In diesem Fall hat er eben, also wenige Wochen, nachdem er das Wort gegeben hat, hat er das Wort gebrochen und hat eine Abstimmung gemacht, bei der er davon ausgehen musste, dass er sie vermutlich nur mit der AfD gewinnt. Ja.
Du, und nur wenige Tage nach der Amtseinführung von Trump hören wir ja da diesen Bastard-Merz, ne? Diesen, das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch. All in. Und dieser Merz, der klingt ja doch so ein bisschen wie dieser durchsetzungsfähige Präsident der USA.
Mm-hmm. On my first day back in the Oval Office, I will terminate every open borders policy of the Biden administration and begin the largest domestic deportation operation in American history.
Also es ist ganz klar, dass Trump ihn sicher inspiriert hat. Ich würde mal sagen, Trump war vermutlich der Mutlieferant für Friedrich Merz, dass er überhaupt in der Lage war, mal sozusagen so ein klares Wort dann auch zu sprechen und diesen Vorstoß im Bundestag zu machen. Der Witz ist natürlich nur, dass das Ganze auch ein bisschen auf einer Fiktion basiert. Also er hat ja die Machtfülle nicht eines amerikanischen Präsidenten und er wird sie auch in Zukunft nicht haben. Also insofern hat es schon auch schon fast so ein bisschen etwas Komödiantisches. Ja, die AfD hat natürlich auch darauf reagiert im Sinne, hey, das sind ja unsere Inhalte, was du da ins Parlament trägst, das sagen wir ja schon lange. Du hinkst uns eigentlich hinterher. Und von SPD und Grünen kam natürlich gleich Wortbruch.
Das
und politisch
auch, genau.
In der Asylpolitik sei das Ganze auch eigentlich noch ein Rechtsbruch, den man gar nicht durchsetzen kann.
Du, und der Kanzler Scholz unterstellt ihm sogar, er habe nicht das Format, Kanzler zu werden.
Politik in unserem Land ist doch kein Pokerspiel. Der Zusammenhalt Europas ist doch kein Spieleinsatz. Und ein deutscher Bundeskanzler darf kein Zocker sein, denn er entscheidet im schlimmsten Fall über Krieg oder Frieden.
Ja, also wir hören es hier, ne? Der Hauptvorwurf ist eben wirklich, ist die Zusammenarbeit mit den Rechtsradikalen, mit der AfD. Es wird als Tabubruch wahrgenommen, ein Riesenaufschrei im ganzen Land. Die Demokratie sei in Gefahr, weil eben Merz die Brandmauer einreißt mit dieser Entscheidung. Friedrich Merz allerdings sieht das alles ganz anders. Ja? Er glaubt überhaupt nicht, dass er die Brandmauer in irgendeiner Weise überhaupt berührt. Im Gegenteil, er glaubt schon, dass er dadurch versucht, die Mitte zu stärken.
Ja, mit diesem Vorstoß im Bundestag hat er natürlich seine politischen Gegner auch revitalisiert,
absolut,
oder?
Ja.
Er hat in der Asylfrage und in der Migrationsfrage, da hat er eine breite Bevölkerung hinter sich. Bei der Brandmauerfrage, beim Stimmen mit der AfD sieht es anders aus.
Genau.
Und das hat man richtig gemerkt im Bundestag. Also Olaf Scholz wurde da richtig wach. Es geht jetzt eben um die Brandmauer und das hat eine revitalisierende Wirkung auf die linken Parteien gehabt. Und gewissermaßen kann man sagen, Friedrich Merz hat ihnen auch ein Wahlkampfthema damit geschenkt. Merz will sich aber natürlich erklärtermaßen vom Diktat dieser linken Parteien befreien.
Ja. Deshalb lassen wir uns von Ihnen, SPD und Grünen, nicht mehr sagen, was wir zu tun und was wir nicht zu tun haben.
Ja, also ich meine, das klingt ja erstmal nach einem wirklich selbstbewussten Leader, ne? Einem konservativen Meinungsführer, Mehrheitsführer.
Genau.
Von wegen, ich schaue hier nicht mehr nach links, ich schaue hier nicht mehr nach rechts, ich mache jetzt, was richtig ist. Und da will er ja nicht nur die Zwangsjacke der SPD und der Grünen abstreifen, sondern natürlich auch die der AfD, ja? Denn es ist doch auch logisch, man kann ja nicht die ganze Zeit hinter den herhoppeln und sagen, ja, sobald ein Antrag nur mit der Mehrheit der AfD zu gewinnen ist, können wir keine Anträge, keine Gesetzesentwürfe mehr reinschmeißen, dann bleibt einfach die Politik stehen. Er sagt doch ganz klar, er wird mit der AfD nicht zusammenarbeiten, aber er merkt, selbstverständlich, er braucht sie für seine konservative Politik.
Genau, also wenn man etwas Positives mal auch da sehen will, dann ist es, dass Merz diese absurde Logik der deutschen Politik aufgebrochen hat, dass sozusagen alles, was die Stimmen der AfD generiert, dass das per se eigentlich schon mal problematisch ist, wenn es nicht sowieso schon eine Mehrheit gibt aus der Mitte oder mit der linken Partei.
Ja.
Also das ist sicher etwas sehr Positives. Gleichzeitig muss man sagen, Merz hat halt wieder mal das Wort gebrochen, oder? Also er sagt, er würde das nicht machen, so mit solchen Vorschlägen ins Parlament kommen, macht es dann doch, entschuldigt sich wieder, sagt dann aber, das werde jetzt in Zukunft auch wieder vorkommen. Also er als Politiker, als Persönlichkeit, sieht schon ein bisschen schief aus in diesem ganzen Manöver.
Es wird schwierig sein, ihm zu vertrauen und gleichzeitig sieht man ja auch, es hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Einen Antrag hat er durchbekommen, den anderen nicht, den Gesetzesentwurf, der wurde auch abgelehnt. Das heißt, er hat schon ganz schön viel Niederlage letzte Woche reingeholt.
Und man muss auch sagen, da beim Gesetzesentwurf, Antrag hat er halt die Mehrheit nicht zusammengekriegt, ja. oder? Also in seiner Partei haben nicht alle mit ihm gestimmt. Bei der FDP waren es praktisch 25%. Gewisse Leute haben sich krank gemeldet, sind nicht ins Parlament gekommen. Also da strahlt er jetzt nicht, strahlt er irgendwie nicht so diese Führungskraft aus, die man sich vielleicht wünschen würde.
Und in dieser aufgeheizten Stimmung gab es ja dann auch noch eine weitere Intervention, und zwar von Angela Merkel. Die hat dann eben auf ihrer Website am Donnerstag ein Statement veröffentlicht, wo sie ganz klar die Abstimmung kritisiert hat und dass Merz diese Stimmen von der AfD einfach in Kauf nimmt. Die Taz hat sofort ein Cover rausgehauen, Oma gegen rechts.
Ist ja eigentlich auch noch symptomatisch, dass generell, diese Intervention von Merkel ist ja vor allem bei den Linken gut angekommen. Also die Grünen, die Sozialdemokraten haben sie dafür gefeiert. Und man muss sagen, auf der rechten Seite oder bei der CDU ist eigentlich dieser Einsatz von Merkel nahezu verpufft.
Ja, ja, absolut.
Und das ist schon interessant. Also man hat in jenem Moment, wo sozusagen die Altkanzlerin eingreifen wollte und nochmal ihre Stimme in die Waagschale geworfen hat, hat man gemerkt, dass die Macht nicht mehr bei ihr ist. Es ist nicht mehr relevant. Merz hat es geschafft, die Stimmen zusammenzuhalten.
Ja.
Das zeigt sich auch am Parteitag der CDU. Also ja, da haben sich alle hinter ihm,
genau.
geschart. Auch von Söder gab es sozusagen keine kritischen Worte mehr, sondern man hat wirklich eine Einheit ausgestrahlt. Man hat sich auch, das fand ich ein bisschen lustig, man hat sich auch sozusagen so ein bisschen selber auf die Schultern gekloppt. Und gleichzeitig hat sich ja Merz jetzt wieder so ein bisschen kompromissbereiter gezeigt.
Viele uns zugeneigte Wählerinnen und Wähler stellen uns ja genau die Frage. Wie wollt ihr das denn alles durchsetzen? Ihr werdet es doch möglicherweise nicht allein können. Ich finde, unser beständiger Kampf um die Mitte, unser Prinzip der notwendigen Kompromisse, das alles hat unser Land nicht schlechter gemacht.
Interessantes Statement.
Ja, also was er da sagt, das fragen wir uns natürlich alle. Wie will er es denn dann machen, wenn er erstmal Kanzler ist? Wie wird er sich durchsetzen können mit dieser Opposition, die er da im Moment hat? Und hört man sich die Rede weiter an, merkt man, er löst es eigentlich wieder nicht auf. Er agiert, inszeniert sich als großer, handlungsfähiger Politiker und Parteimann. Gleichzeitig sagt er dann wieder, ja, aber Kompromisse waren schon immer gut für dieses Land. Das müssen wir hier auch wieder tun. Es braucht eigentlich nur einen größeren Abstand. Das heißt, noch mehr müssen die CDU wählen. Und das ist eher uneindeutig, was er da will.
Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dass er so ein bisschen ein Realitätsfenster auch noch öffnet. Also ich hatte zum Teil fast ein bisschen das Gefühl, dass das konservative Lager fast ein bisschen besoffen war von dieser, von diesen asylpolitischen Vorstößen von ihm. Und da zeigt er halt dann doch nochmal an, hey, wir brauchen am Schluss auch einen Kompromiss. Und unsere Politik wird nicht einfach in Reinform irgendwie in Regierungspolitik abgefüllt.
Ja, so realistisch, wie er sich da vielleicht zeigen will und wie du ihn wahrnimmst, so sehen ihn die anderen aber eher nicht, sondern eher als eine polarisierende Figur. Und dann sind natürlich auch wirklich viele Hunderttausende auf die Straße gegangen, ja, in den Großstädten Berlin, Hamburg, Köln. In Berlin sollen es sogar 160.000 gewesen sein. Ganz Berlin hasst Merz.
Das ist schon eine sehr heftige Reaktion und das ist eigentlich im Grunde genommen, hat jetzt die CDU mal das erlebt, was sonst in Deutschland eigentlich nur die AfD erlebt. Es gab dann auch Berichte von CDU-Geschäftsstellen über Schmierereien, Morddrohungen, eine Patronenhülse, die bei ihnen platziert wurde. Und man sieht schon, oder? Also da, es wird jetzt sozusagen von den linken Parteien stark über den angeblichen Extremismus diskutiert, der im Parlament stattfindet. Aber hier haben wir wirklich auch einen sehr realen Extremismus, der sich zum Teil auf den Straßen, da weniger, das sind vor allem friedliche Demonstrationen, aber in Form von diesen Morddrohungen zeigt.
Ja, es ist ja auch eine Frage nach Demokratieverständnis, ne? Also ich meine, auch die auf die Straße gegangen sind, es gab da lustige Schilder, ja, also zum Beispiel, Hass ist keine Meinung, aber dann, wir hassen Merz. Genau. Ich glaube, beide Seiten tun sich ganz gut daran, die andere Seite nicht so radikal zu betrachten.
Und man sieht aber schon, ich meine, es gab jetzt Politiker, die auch so ein bisschen auf eine Beruhigung und eine Abrüstung hingewirkt haben, vor allem in den sozialen Medien, aber man muss schon auch sagen, dass das zum Teil von der linken Seite und der linken Politik wirklich orchestriert ist, oder? Also sagen wir, Mützenich hat im Parlament auch den Ton gesetzt, als er gesagt hat, als er Friedrich Merz vorgeworfen hat, er öffne hier das Tor zur Hölle. Also man muss schon sagen, das politische Establishment hat auch einen, würde ich schon mal sagen, in Teilen hysterischen Ton gesetzt im Land. Und irgendwie so ein bisschen das ganze linke Lager auf eine Art Abwehrkampf gegen Nazis eingeschwört. Und
die CDU eben in diese Ecke.
Genau. Und muss man natürlich schon auch immer wieder betonen, die AfD ist eine demokratisch gewählte und legale Partei in Deutschland.
Mit schwierigen Mitgliedern. Also wir schauen uns das an, was auf den Straßen passiert. Wir schauen uns an, was im Parlament passiert, was im Bundestag passiert, wie auf ihn reagiert wird. Und mit denen soll er jetzt den Kompromiss finden nach der Wahl?
Ja, es ist die Frage, ob man so einen Kompromiss überhaupt finden kann und ob überhaupt in dieser gesellschaftlichen Lage, in der Deutschland momentan ist, überhaupt eine konservative Wende möglich ist.
Ja.
Schauen wir mal auf die Umfragen. Mhm. Eine aktuelle Forsa-Umfrage, die sieht momentan CDU/CSU bei 28%. Was interessant ist, oder? Vorher waren sie bei 30%. Es ist leicht zurückgegangen. Man könnte jetzt nicht sagen, dass laut Umfragen diese ganze Asyldebatte und dieses Riesenbrimborium, das Merz hochgezogen hat, dass ihm das etwas geholfen hat. AfD stabil bei 20%, SPD 16%. Man kann sagen, SPD und AfD können nicht profitieren. Die Grünen, die legen leicht zu. Die Situation ist ja so. So wie sich jetzt Merz positioniert hat, wird es für Grüne und Sozialdemokraten schwierig, diesen Kurs mitzugehen.
Total.
Es sei denn, Merz bewegt sich. Er wird sich bewegen müssen, wenn er mit denen koaliert. Eine Minderheitsregierung hat er ausgeschlossen. Eine Regierung mit der AfD schließt er auch aus.
Ja.
Also man hat das Gefühl, dieser Mann hat eigentlich alle Türen hinter sich geschlossen.
Ja, absolut. Mit den Grünen kann er aus vielen verschiedenen Gründen eigentlich nicht wirklich zusammenarbeiten. Mhm. Das beginnt schon bei der Energiepolitik, auch die Positionen und die Beziehungen, die die CSU mit den Grünen haben.
Ist Söder torpediert sie wirklich.
Nicht ganz rosig. Da geht eigentlich nur noch ein Kompromiss mit der SPD zur Migrationspolitik. Aber das bedeutete ja, dass Merz dann wirklich unter Druck gerät und so einknicken muss, dass er alle seine Wahlversprechen, die er jetzt ja gerade groß rausgehauen hat, nicht einlösen wird. Und da muss ich ganz klar sagen, meine Vermutung ist dann hier, dass die einzige Bedingung, wie ich es ja auch anfänglich schon gesagt habe, eigentlich nur ist, mit der AfD in irgendeiner Form einer Allianz einzugehen. Auch wenn er es immer wieder sagt, nein, ich will nicht. Und ich glaube ihm das. Ich nehme ihm das ab. Aber man sagt ganz viel und möchte gerne seinen eigenen Idealen folgen. Aber wenn die Realität kommt, dann bricht vielleicht auch das Ideal.
Also du glaubst, dass es immer noch ein kleines Wahrscheinlichkeitsfenster gibt, dass es sogar zu dieser Koalition zwischen CDU, CSU und AfD kommen könnte, die er komplett und wirklich absolut resolut immer ausgeschlossen hat.
Ja, ich verstehe das. Man muss sich nur den Parteitag anschauen. Ganz eindeutig, die CDU will das auch nicht. Die sehen sich ja auch als eine Partei, die AfD ja kleiner machen will, reduzieren will, halbieren will. Ja, aber nochmal, diese Politik, die er machen will, vor allem die Migrationspolitik, ich sehe sie nicht mit einem anderen Koalitionspartner. Ich kann es nicht sehen.
Also ich gebe dir recht. Ich glaube auch, wenn es sozusagen diese konservative Wende, wie wir sie nennen, in Deutschland geben sollte, dann funktioniert das nur in einer Koalition mit sagen wir AfD und der CDU.
Oder?
Genau, mit FDP natürlich auch. Also es müsste sich wirklich, das rechte Lager müsste sich sortieren. Ist ja interessant, dass mal ganz generell gibt es ja auch diese Mehrheit, oder? Also wir sprechen immer darüber, wie schwierig es ist, in Deutschland Mehrheiten zu beschaffen. Es ist natürlich nur dann schwierig, wenn wir die AfD nicht dazu rechnen. Ich glaube trotzdem, dass der Gesichtsverlust für Friedrich Merz viel zu groß wäre. Er ist ein Wendehals, ja, aber da war er so absolut in der Einschätzung. Da kann er nicht dahinter zurückgehen. Gleichzeitig finde ich auch, es wäre wirklich wichtig, wenn sich die deutsche Politik mal generell öffnen würde. Also ich finde, es wäre gut, wenn Merz sozusagen einfach mal sagen würde, hey, ich spreche in Deutschland mit allen Parteien, ich spreche auch mit der AfD und dann könnte man vielleicht auch einmal die Parteiprogramme ein bisschen sortieren. Ich meine, Merz könnte auch mal sagen, hey, warum kann ich eigentlich mit euch nicht koalieren? Es ist wegen eurem wirklich absolut schiefen Geschichtsbild,
ja, genau,
mit euren Problemen, euch vor dem Nationalsozialismus, von Nationalsozialismus zu verabschieden, von eurem schiefen transatlantischen Verhältnis, eurer Russlandschwärmerei und so weiter. Und ich meine, da würde man mal die AfD sozusagen an den Tisch bringen und sie müsste vielleicht auch mal die eigene Politik ein bisschen sortieren und kritischer reflektieren.
Du möchtest also, dass Merz die AfD revolutioniert.
Sozusagen. Ich würde einfach mal dafür plädieren, ein bisschen offener miteinander ins Gespräch zu gehen. Und noch nicht mal sagen, wir werden koalieren, aber mal sagen, hey, ich spreche mit allen. Weil die deutsche Politik, das haben wir jetzt wirklich gesehen, hat ein strukturelles Problem. Es ist extrem schwierig, in dieser Konstellation Koalitionen zu bilden.
Es ist ein strukturelles Problem, ja, aber die AfD ist nicht die Lösung dafür, leider. Man kann mit ihr in keine Koalition gehen, sollte mit ihr auch in keine Koalition gehen. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Die ist in Teilen rechtsextrem. Da gibt es ein Geschichtsbild, was gar nicht geht. Ja, jemand wie Gauland, der den Holocaust als Vogelschiss bezeichnet.
Aber
das funktioniert nicht. Das darf auch nicht passieren.
Umso mehr muss sich aber die deutsche Politik fragen, wie kann es sein, dass diese Partei so viele Wähler bindet, oder? Also sie steht ja jetzt bei 20%. Merz ist auch mal angetreten und hat gesagt, er wolle die AfD halbieren. Ist ihm auch nicht gelungen. Also mein Eindruck ist schon, dass diese Brandmauerpolitik eben eigentlich nur dazu führt, dass die AfD immer stärker wird. Ich glaube, momentan leben die Konservativen, und damit meine ich die CDU-Anhänger und die CDU-Politiker, ein bisschen in einer Illusion vor der Wahl. Sie haben jetzt ihr großes Momentum, sie hatten ihren großen Auftritt. Sie merken jetzt, die Merkel-Ära ist zu Ende. Mhm. Merkel hat interveniert, nichts ist passiert. Alle sind hinter Friedrich Merz. Ich glaube, diese Illusion könnte nach der Wahl platzen. Ja. Weil dann wird man nämlich sehen, dass die Merkel-Ära möglicherweise weitergeht. Also die Konservativen schaffen diese Wende nicht, weil sie müssen sich letztendlich, wenn man es überspitzt sagt, mit diesen Demonstranten auf der Straße, die jetzt komplett aufgebracht sind darüber, was Friedrich Merz getan hat, genau mit diesem Milieu und mit den Parteien, die sie unterstützen, werden sie am Ende eine Koalition bilden müssen. Mhm.
Genau. Ja, absolut. Er will ein starker Kanzler sein, aber nach der Wahl und mit der notwendigen Koalition wird er zu einem schwachen Kanzler werden. Und ich mache mir wirklich Sorgen, was das dann mit seinem Ego eigentlich macht. Ja, der Mann wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Es ist seine letzte große Chance als Politiker. Mhm. Und wir sehen das ja nicht nur in Deutschland, dass da innerhalb der Gesellschaft konservative Bewegungen stark zunehmen, sondern auch international. Trump, Milley, Meloni, Le Pen. Ja, also man sieht, da ist ja auch, man kann es so nennen, das Ende der Woke-Kultur irgendwie erreicht und sogenannte rechte Randfiguren, ja, rücken jetzt plötzlich ins Zentrum einer neuen Politik. Selbst Orban, der lange als schwarzes Schaf gesehen wurde und vielleicht auch rechtmäßig, ja, ist jetzt eine Art Vorbild.
Das hat er ja selber auch so genau in einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gezeigt. Du hast vorher auch gesagt, was macht das mit dem Ego von Friedrich Merz?
Ja.
Und man kann auch sagen, was macht es eben mit der Bevölkerung, wenn Friedrich Merz sozusagen seine Politik nicht umsetzen kann? Und da, glaube ich, hast du das schön beschrieben. Es ist momentan ein Momentum da, das eben wirklich auf eine Politikveränderung zielt. Und das hat sich auch gezeigt, wie Trump Friedrich Merz inspiriert hat. Es zeigt sich auch in Deutschland ganz krass, wie sich zum Beispiel Elon Musk für die AfD einsetzt, klar, wie er sich in den Wahlkampf reinbringt. Weidel ist in Kürze bei Viktor Orban in Ungarn zu Besuch. Ein Schweizer Bundesrat, also ein ehemaliges Regierungsmitglied, ließ sich auch bei der AfD zuschalten und hat sich sozusagen für diese Bewegung in Deutschland ausgesprochen. Also man sieht, es findet hier auch so eine gewisse rechte Verdichtung statt.
Ja, und was wird passieren, wenn Merz diese konservative Wende nicht schafft? Was macht das mit der deutschen Gesellschaft, wenn gleichzeitig all diese Bewegungen stattfinden?
Also ich glaube auch, Merz wird wirklich Mühe haben, sozusagen diesen linken und sehr moralisch aufgewühlten Block zu moderieren und dann gleichzeitig auf der anderen Seite auch diese deutschen Rechtspopulisten, wo man ja schon fast sagen muss, vor diesen Rechtspopulisten haben sogar die Rechtspopulisten in Europa Angst, oder? Es ist ja geradezu eine Merkwürdigkeit, dass die AfD in dieser im Europaparlament in der Fraktion Identität und Demokratie, also da, wo Leute wie Orban, Le Pen oder auch die österreichische FPÖ dabei sind, die wollen nicht mal die AfD dabei haben, eben, weil es ihnen selber unangenehm ist, wie diese Partei mit dem Nationalsozialismus und der deutschen Vergangenheit umgeht. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht so optimistisch.
Ich weiß.
Aber man kann sagen, was wirklich in letzter Zeit passiert ist, die Parteien haben sich und ihre Haltungen auch wieder ein bisschen sortiert.
Ja,
ich glaube, für den Wähler besteht jetzt eine gewisse Klarheit auch.
Ja, trotzdem werden wir lange Zeit noch mit Merz verbringen dürfen. In einem Podcast hat er nochmal ganz eindeutig erklärt, wir wissen ja, seine Eltern leben noch, sind schon sehr alt. Er ist topfit und eine biologische Lösung wird es mit ihm nicht so schnell geben.
Meint er, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das viel optimistischer stimmen soll. Klingt schon fast so, als würde er das noch länger machen, als es damals Angela Merkel Kanzlerin war.
Genau, also noch länger.
Müssen wir uns auf 20 Jahre Friedrich Merz gefasst machen.
Das war Machtspiel. Ich bin Mona Funk.
Und ich bin Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zur Debatte sind erwünscht. Gern per E-Mail an machtspiel@nzz.de.
Und noch mehr Links zum Thema findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder dabei.
Ciao zusammen und bis nächste Woche.